Herzlich willkommen zum Panorama, sagt Annie Kommiss. Zu Gast in der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist gleich der Psychologe und Psychotherapeut und Gründer des Instituts für Psychologie und Wirtschaft Telos, Elmar Teutsch aus Bozen. Es geht um das Thema Angst, es geht um das Nein sagen können, es geht um das Erlernen von Selbstsicherheit und noch um einiges mehr.
Panorama.
Im Panoramastudio zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nun der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Teutsch aus Bozen. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Hallo.
Dr. Teutsch, auch heute bringen Sie uns wieder einiges mit und wir wollen jetzt ganz am Anfang beginnen. Was ist denn eigentlich Angst? Wie schaut sie aus und wen oder was betrifft sie?
Ja, das wäre schön, wenn ich jetzt eine einfache Antwort darauf finden könnte. Es gibt die Angst oder jene Angst. Die Wahrheit ist komplexer. Angst hat viele Gesichter. Für jeden Menschen andere. Und wir hören das immer wieder bei uns im Institut, bei Telos, bei den Seminaren, auch bei den Einzeltherapiesitzungen. Ängste. Ich mache Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Eine Bäuerin aus dem Finchgau, so mittleren Jahre, hat uns erzählt, ich lese jetzt vor den Originaltext von ihrem Beitrag. Spinnen haben mich immer schon gegruselt, schon seit der Kindheit. Auch heute ist es noch so und unglücklicherweise haben wir auf dem Hof recht viele davon. Verständlich. Aber ich bin immer relativ gut zurechtgekommen damit. Und außerdem, seit wir Urlaub auf dem Bauernhof anbieten, ist das stark zurückgegangen mit den Spinnen, weil wir alles renoviert haben. Und meine Mitarbeiterin jeden Tag mit dem Staubsauger geht. Jetzt aber hat mir einer unserer Gäste gesagt, ich leide an Arachnophobie. Und jetzt kommen wir mal richtig abnormal vor. Sehen Sie, da haben wir ein typisches Beispiel von einer induzierten Angst, die im Prinzip gar nicht besteht. Wenn ich nicht gerade Spinnenliebhaber bin und sie mir über die Handfläche krabbeln lasse, dann hat jeder eher eine Aversion gegen Spinnen. Oft mit Vorurteilen verbunden. Ui, grausliche Spinne, bist tödlich, weiß Gott. Aber die Wahrheit ist, dass diese Frau in Wirklichkeit ganz prima damit gelebt hat. Das ist dann keine Angst, sondern sie hat damit ein Arrangement gefunden und kann da prima leben. Und wenn sie Spinne sieht, dann kehrt sie sie entweder weg oder sie tut sie vorsichtig im Glas fangen und beim Fenster raus. Jetzt aber, wo ein Feriengast, der vielleicht irgendwann mal ein psychologisches Buch gelesen hat, ihr das diagnostiziert hat, Arachnophobie, also eine Angst vor Spinnen, da plötzlich wird es zur pathologischen Angst.
Also von der Kleinigkeit eigentlich wird es zum Großen.
Da wird's was,
aber wie weiß ich denn oder wie kann ich denn feststellen, ob das nur eine Kleinigkeit ist oder ob es wirklich eine ernstzunehmende Störung ist?
Ja, das gibt es ganz ein einfaches Kriterium. Wenn ich damit gut leben kann, dann braucht man nicht weiterreden. Wenn es mich aber hemmt in meinem Alltag, dann gibt es was zu tun. Also wenn ich nicht mehr bei der Tür hineinkomme, weil vielleicht eine Küchenschabe am Eingang liegt, ja, dann muss ich was tun. Und zwar nicht nur den Besen nehmen, sondern muss ich schauen, warum habe ich Angst vor Küchenschaben, diese armen, kleinen, winzigen Wesen, die tun mir ja nichts. Und da denke ich, so wie Spinnen oder Schaben oder Schlangen oder sowas, das sind ja Ängste, die nichts mit den Tieren, also nichts mit der konkreten Situation zu tun haben und die ich aber leicht sehen kann. Die spannende Frage heißt, was steht dahinter? Welche Angst oder welche Gründe gibt es, dass ich für sowas harmlos Angst habe? Und das ist vielleicht bei Spinnen leicht zu sehen. Ah, ich erkenne das. Eine Spinne, ich Angst. Bei anderen Dingen merke ich es vielleicht gar nicht. Wir haben so viele Fälle, wo was ist Angst vor dem Polizisten oder Angst vor der Schulsprechstunde. Ganz häufig jetzt am Schulende immer die große Panik, die letzte Sprechstunde. Oh Gott, was wird der Lehrer jetzt sagen über meinen armen Bub? Die Wahrheit heißt ja, ich habe ja nicht Angst vor dem Lehrer. Die Eltern müssen ja auch nicht Schule gehen, das ist ja das Kind. Folglich führt die Angst zurück irgendwo hin vor der Kindheit, in der Kindheit. Wo habe ich das gelernt? Hatte ich einen autoritären Vater? Wenn jemand den Zebrastreifen überquert und der Polizist pfeift, dann einer lacht vielleicht und der andere macht sich fast in die Hosen, geht zurück, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Das hat aber nichts mit dem Polizisten zu tun, nichts mit dem Zebrastreifen, nichts mit der Schulsprechstunde, sondern es geht zurück auf alte Ängste, die ich in der Kindheit aufgebaut habe. Es gibt so 100 verschiedene Ängste, zum Beispiel, was fast jeder zu Hause stehen hat, der Anrufbeantworter. Wie viele dieser Anrufe gehen denn da ins Leere? Damit haben sie sich einen schönen Anrufbeantworter gekauft oder eingerichtet und sie hören aber immer nur Tu-Tu drauf. Warum denn? Ja, weil ein Großteil der Menschen sogar Angst hat, etwas auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Und ich denke, so die Lehre daraus kann wirklich sein. So mit so kleineren Unpässlichkeiten lässt sich's prima leben. Und wenn die Angst dann so stark wird und so einschränkend, dann kann man was dagegen tun. Und da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten. Also von so einfachen Tipps und Übungen, wie wir vielleicht auch in der Sendung die eine und die andere hören können, bis Tipps auf zum Beispiel auf der Webseite von Telos, das sind immer wieder Tipps, Gruppentherapie, Einzeltherapie, Sie können es in Seminaren machen, in psychotherapeutischen Praxen, wir haben ja so viele, bei öffentlichen Diensten, das gibt es ja alles. Und da ist gescheiter, ich tue was. Ich will mit Zahnweh. Wenn ich ein bisschen Zahnweh habe, dann vergeht es wahrscheinlich wieder. Oder ich probiere es mit der Nelke oder mit der Wärmflasche oder so irgendwas. Aber wenn die Zahnschmerzen länger anhalten, dass ich mir irgendwann mal den Mund nicht mehr aufzumachen getraue, weil es dann wieder weh tut, ja, dann zögere ich ja auch nicht zum Zahnarzt zu gehen. Ja, dann gehe ich halt zum Psychologen und lass mich reparieren. Das geht ja.
Also einerseits gibt es Ängste, die wir sozusagen vernachlässigen können. Andererseits gibt es natürlich Ängste, die auch körperliche Reaktionen hervorrufen. Ja. Was können denn solche Reaktionen sein zum Beispiel?
Ja, ganz viele klassische Panikreaktionen. Also Störung der Wahrnehmung, ich sehe nichts mehr. Mein Blick, der ja normalerweise ein wunderbarer Weitwinkelblick ist, ich sehe ja, ein normaler Mensch sieht ja fast 180 Grad mit den Augen, der verengt sich zum schmalen Tunnelblick und ich sehe nur mehr das Ziel meiner Angst. Dann Herzrasen, teilweise sogar bis zu einer Lähmung, Zittern, Schweißausbruch, so funktioniert übrigens der Lügendetektor. Der geht ganz einfach. Beim Lügen habe ich Angst. Jeder, der lügt, hat ja ein bisschen Angst. Das heißt, Stresshormone kreisen ein bisschen im Körper. Die Hautdrüsen, die für die Feuchtigkeit zuständig sind, sondern ein bisschen mehr Schweiß ab. Dadurch sinkt der Hautwiderstand und mit einem ganz einfachen Elektroden kann man das aufnehmen und sagen, aha, dieser Mensch lügt. Da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Beim Lügen wird die Verdauungstätigkeit eingestellt zum Beispiel. Das alles, weil das mit Angst verknüpft ist. Nämlich die Angst, hoffentlich merkt der andere nicht, was ich da mache, dass ich lüge. Das sind also typische körperliche Reaktionen.
Was sind jetzt so die schlimmsten Ängste?
Ja, das ist leicht zu beantworten, auch wenn das möglicherweise jetzt etwas überraschend klingen mag. Die schlimmste Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Einfachstes Beispiel, Sie gehen durch den Wald. Es ist ein schöner Sommertag, Sie haben vielleicht Ihren Mann mit oder eine Freundin oder einen Kollegen, spazieren durch, einfach einen schönen Spaziergang durch den Wald. Gut. Zwei Tage später, selber Wald, jetzt gehen Sie alleine und es ist Nacht.
Da wird es schon schwierig, ja.
Plötzlich schaut alles anders aus. Was ist das für ein Geräusch? Ja, wird schon nur der Wind sein. Aber was ist das für ein Schatten? Wird nur von meiner Taschenlampe kommen. Ja, warum? Warum habe ich plötzlich Angst? Ja, weil es unbekannt ist, weil ich es nicht sehe, was da passiert. Wenn Sie allein in den Keller gehen und plötzlich fällt das Licht aus, dann heißt das Kurzschluss und nicht Mörder im Anmarsch. Und trotzdem, im Normalfall, wird sich Ihr Herzschlag beschleunigen. Das heißt, die größte Angst ist tatsächlich die Angst vor dem Unbekannten. Das geht jetzt auch ohne Keller und Wald, wenn Sie daran denken, Sie kriegen einen Arzttermin für so vielleicht einen Knoten entdeckt in der Brust oder haben längere anhaltende Bauchschmerzen, gehen zum Arzt, oh Gott, was wird das sein? Da kommen Ängste auf. Und erst dann, wenn der Arzt dann die effektive Diagnose stellt, erst dann haben diese Ängste eine Chance, sich aufzulösen. Das geht, wenn sie zum Chef gerufen werden, oh Gott, was will er wissen? Der raffinierte Chef macht das ja so, der Unbarmherzige, der lässt rufen. Und dann geht der Angestellte hinauf, in den obersten Stock, klopft, öffnet die Tür und dann ist dieses große Zimmer und er geht übers Zimmer und der Chef wartet schweigend hinter seinem pompösen Schreibtisch. Und dann sitzt der Angestellte vorher und dann sagt der Chef, ja, Herr Meier, Sie werden sich ja denken, warum ich Sie gerufen habe. Ja, und dann startet Herr Meier schon, ja, ich weiß, ich werde es ja bestimmt nie mehr tun, weil er kein schlechtes Gewissen hatte, nämlich die Angst. Vielleicht wollte ihn der Chef ja nur befördern oder ihm danken oder sonst irgendwie einen positiven Vorschlag machen. Die größte Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Und da haben wir auch schon einen wunderbaren Ausweg daran. Wir haben da eigens so eine Technik entwickelt, die heißt Nennen, fangen wir mal an, es einfach zu beschreiben. Spüren Sie nach, was Sie da fühlen, ist das überhaupt Angst? Das ist der erste Schritt. Ist das Angst oder ist das ein Unbehagen? Ist das Bauchweh? Es kann ja auch Kopfweh sein. Passt Ihnen etwas an der Sitzgelegenheit nicht? Ist die Atmosphäre unangenehm? Also ist es irgendetwas Unangenehmes oder ist es Angst? Die erste Definition, denn oft verwechseln wir das. Wenn es was Unangenehmes ist, dann sorge bitte dafür, dass das Unangenehme verschwindet. Also mach die Tür auf oder das Fenster, verändere die Position, steh auf, was auch immer. Das hat nichts mit Angst zu tun. Der zweite Schritt, was für eine Angst ist es? Wenn du entdeckst, es ist tatsächlich Angst, dann beschreibe. Nicht klar, ich habe Angst, sondern ich habe Angst, dass was passiert. Und dann gehen Sie her und beginnen wirklich detailliert diese Angst zu beschreiben. Nämlich nicht Angst, dass die Welt zusammenbricht, das hat ja niemand, das jüngste Gericht wird auch nicht gerade heute und jetzt eintreffen, sondern wovor hast du Angst? Beschreibe das so detailliert wie möglich. Und dann merken normalerweise unsere Teilnehmer schon, dass die Angst auf relativ kleinen Füßen steht. Nur wenn sie unausgesprochen ist, sind sie so groß. Ich habe Angst, dass mich mein Chef, was weiß ich was, dass mich meine Frau, was weiß ich was. Ja, dann benenne das. Und schon beim Benennen merken wir, ja eigentlich, das passiert ja ohnehin nicht. Das ist gar nicht wahr. Habe ich mir nur eingebildet. Und dann der letzte Schritt heißt trennen. Denn wenn ich die Angst so beschrieben habe, dann kann ich sie auch loslassen. Denn dann merke ich, die ist im Prinzip inexistent. Also ich rede hier von allen psychologischen Ängsten, nicht von den realen. Wenn ich gerade jetzt im Erdbebengebiet gewohnt habe und im Haus verschüttet bin, dann ist das eine reale Angst. Sie finden mich nicht rechtzeitig, ich werde hier sterben. Das sind reale Ängste. Aber die sind ja minimal, dass sie tatsächlich stattfinden. Wir sind ja nicht mehr in der Urzeit, wo hinter jeder Kurve ein Höhlenbär auf mich lauern könnte oder sonst irgendwas. Nein, nein. 99,999% unserer Alltagsängste sind ja rein psychologische und nicht reale. Keine Spinne frisst mich. Keine giftige Schlange verspeist mich. Das ist alles nicht wahr. Das sind also andere Ängste, nicht reale. Und mit der Technik erkennen, nennen und trennen, kann ich die tatsächlich loslassen.
Und bleiben aber diese Ängste immer gleich oder verändern sie sich auch?
Ängste verändern sich sehr wohl, das ist eine sehr gute Nachricht. Eine weitere Technik, die wir entwickelt haben, geht darum, Ängste, die ja unter Umständen lebensbegleitet sein können, das ist noch ein anderes Beispiel, eine Mutter, da wird der Sohn jetzt 14, der will ein Motorrad und fährt abends damit weg. Urangst. Teilweise auch berechtigt, passiert ja oft genug, Urangst, es passiert ihm was. Er hat einen Unfall, das sind Ängste. Gut, jetzt kann die Mutter entweder von 14 bis der Bub dann, ich weiß nicht, ab 21, ich weiß nicht, wie lange sie Angst haben mag, vielleicht dann eine Ewigkeit.
Nur länger, ja.
Kann sie einfach für die nächsten 30 Jahre in der Nacht nicht schlafen, bevor der Bub nicht wieder zu Hause ist. Eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit, sicher die gesündere, sie setzt sich mit diesen Ängsten auseinander und führt so eine 8-Angst-Tagebuch, da haben wir so eigene Formulare, wo die Ängste genau beschrieben sind und dann kann sie jedes Mal auf einer Skala von 0 bis 10 hinschreiben, wie groß verspüre ich dieses Gefühl jetzt in dem Moment. Da kommt ein Datum dran, dann wird es beiseite gelegt. Und am nächsten Tag oder am nächsten Freitag oder Samstag, wenn der Bub wieder ausgeht, dann nimmt sie ihr Angsttagebuch, schlagt die letzte Seite auf und spürt nach, aha, wie ist das heute? Was hat sich geändert? Und das ist das Schöne daran, zu merken, dass sich Ängste tatsächlich ändern können. Wenn ich nichts tue, können sie sich zum Negativen ändern, dass sie also beeinträchtigender werden, stärker werden. Diffus, das Schlimmste sind ja eben diese unbestimmten, diffusen Ängste. Das kann passieren, wenn ich nichts tue. Und wenn ich hingegen hergehe und damit arbeite, mich damit auseinandersetzen, dann können sie sich allmählich kleiner werden, nämlich sich ändern, wie sich auch alles andere im Leben ändert. Wenn Tag ist, wissen wir, es kommt die Nacht. Ja klar, das ist eigentlich die größere Veränderung, als ob eine Angst ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer wird. Stellen Sie sich vor, draußen scheint die Sonne, es ist Tag. 12 Stunden später ist es stockfinster. Das sind Veränderungen. Ja, da wäre ja gelacht, dass es mit den Ängsten nicht auch möglich ist.
Panorama.
Im Panoramastudio zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, ist weiter der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Deutsch aus Bozen. Herr Dr. Deutsch, jetzt haben wir über Ängste gesprochen, in diesem Fall so bei der Selbstsicherheit. Alle reden davon. Ist die wirklich so wichtig?
Ja, das wäre natürlich auch schön, wenn man die kaufen könnte oder wenn es die Tablette gäbe, so wie Asterix seinen Zaubertrank hat, so gäbe es die Tablette für mehr Selbstsicherheit. Manche verwechseln es zum Beispiel mit Rücksichtslosigkeit, die rumpeln dann wie ein Panzer einfach über andere hinweg. Das meine ich nicht mit Selbstsicherheit. Selbstsicherheit heißt, ich bin meiner selbst sicher. Dazu brauche ich Selbstbewusstsein. Ich muss mir also bewusst sein, wer bin ich überhaupt? Und das hängt natürlich auch mit Ängsten zusammen. Wir werden geboren. Jeder, Sie, ich, alle unsere Hörer jetzt, sind irgendwann mal geboren worden. Unser Leben beginnt sinnvollerweise mit einem Schrei. Und ab dem Moment suchen wir das, was wir im Mutterleib automatisch hatten, nämlich die fürsorgliche, nährende Nähe der Mutter, suchen wir sie. Diese Liebe. Es beginnt dann, wenn uns hoffentlich die Hebamme oder der Arzt auf die Mutterbrust legt, dann hören wir endlich wieder den Herzschlag, dann spüren wir die Wärme. Aha, die Mami mag mich. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch. Je mehr ich als Kind von dieser Sicherheit mitbekommen habe, ich werde geliebt, weil ich bin, und nicht, ich werde geliebt, weil ich etwas mache, typischer Satz, na, wenn du so bist, mag dich die Mami nicht. Also, ich muss nicht etwas tun, um geliebt zu werden, sondern meine Existenz wird geliebt, weil ich da bin. Und das ist ja die einzige Möglichkeit. Ich kann mir Liebe weder erarbeiten noch kaufen. Ja, sicher kann ich kaufen gehen, aber das ist nicht Liebe. Ja, wirkliche Liebe kann ich nicht kaufen, kann ich nur bekommen. Die kann sie verschenken. Das geht gut. Das ist das Einzige, was uns am Leben hält.
Und die bekomme ich nicht, weil ich etwas mache, sondern weil ich einfach so bin, wie ich
bin. Genau.
Das ist ganz wichtig.
Trugschluss, wenn wir schauen, wir haben so viele, so hohe Scheidungsraten, also in Südtirol, in Italien, in Europa, so viel. Da fällt mir einfach der Satz dazu ein, ich heirate dich, weil ich dich liebe. Und sobald wir verheiratet sind, mache ich dir Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, pädagogische, wie du werden solltest, damit ich dich weiterhin lieben kann. Ja, das wird nicht so gut gehen, denke ich.
Jetzt die Gretchenfrage, Dr. Deutsch, wie kann Mann oder Frau Selbstsicherheit lernen? Da gibt es ja auch nicht die Tablette, die vorhin genannte.
Nein, die gibt es nicht. Es gibt eine gute Basis, wie wir gerade gehört haben, wenn ich als Kind das mitbekommen habe, dass ich geliebt werde. Das ist so die Grundlage meiner Sicherheit. Wir sehen es, Klammer auf, wir sehen es im umgekehrten Fall, bei Kindern, die nicht bei den eigenen Eltern aufgewachsen sind. Es gibt so, so viele. Das können wirtschaftliche Gründe sein. Die Mutter muss arbeiten, der Vater auch und dann kommt das Kind zur Oma. Da genügt schon im gleichen Dorf ein anderes Haus, dass diese Sicherheit fehlt. Ich werde geliebt, weil ich bin, weil sogar meine Mutter hat mich hergegeben. Und da haben wir dann schon daran zu knabbern. Das sind also so die negativen Beispiele. Im Positiven, wenn ich also gut ins Leben starte, dann bin ich selbstsicher. Dann brauche ich nicht mehr ständig diese Rückmeldungen. Liebst du mich auch? Habe ich alles richtig gemacht? Ist das schon so in Ordnung? Kriege ich die Bestätigung für meine Existenz? Sondern meine Existenzberechtigung existiert durch meine Existenz. Fertig. So ein Mensch würde es im Idealfall dann sagen können zu seinem Gegenüber: Ach, Josef, du findest mich unsympathisch. Ach, das tut mir aber leid für dich. Denn wenn du mich unsympathisch findest, dann merkst du ja gar nicht, was ich in Wirklichkeit für eine tolle Frau bin oder für ein netter Kerl bin. Das wäre so das Idealbild. Ich weiß ja, was ich bin. Dann bin ich selbstsicher. Ändert natürlich auch die ganze Welt mit selbstsicher. Wir wissen das aus der Wirtschaft. Wenn Sie in den Supermarkt gehen zum Einkaufen, dann greifen Sie ja nicht zur besseren Tomate in der Regel, sondern zu der, die mehr glänzt. Sie nehmen nicht das gesündere Müsli, sondern Sie nehmen das, wo die Farben so kindgerecht sind, dass Ihre Kinder sagen, das will ich, das will ich. Und so zieht es durch die Bank hin. Das heißt nicht die echte Qualität, die wir ja auch gar nicht so beurteilen können, sondern das Äußere zählt. Naja, und wenn ich sehr selbstsicher bin, dann kann ich mir leicht sein Äußeres fabrizieren. Dass jeder sagt, boah, toller Kerl, ich will sein Freund sein. Ich denke, das macht einen großen Unterschied aus. Also diese Art von Lack-Selbstsicherheit, nenne ich das mal, diese Art hilft mir in Wirklichkeit gar nichts, denn dieser Lack fällt ja gleich weg. Werfen wir einen Blick auf diese ganzen Stars, Film, Fernsehen, Musik, Volksmusik, aber genauso gut Fußballstar, andere Sportstars, da möchte man meinen, die sind ja die ausgebucht an Selbstsicherheit, die sind die Besten. Millionen jubeln ihnen zu, sie gewinnen, sie sind die Sieger. Ja, das ist sehr, sehr, sehr eine dünne Lackschicht da drauf. Denn öffnen Sie eine beliebige Zeitung, warum bringen sich denn gerade diese Menschen um? Ich stehe vor dem Publikum, Millionen per Fernseher, wirklich Millionen jubeln mir zu. Irgendwann mal ist aber fertig und dann bin ich irgendwann mal wieder alleine. Und dann gehen die Zweifel wieder los. Das heißt, diese Lackschicht hilft uns da gar nichts. Was wir brauchen, ist wirklich Selbstsicherheit und ich kann sie lernen mit vielen kleinen Schritten. Eine ganze Reihe von Übungen wollen wir mit vielen kleinen Schritten lernen, auf, und jetzt sage ich das mal so, auf eigenen Füßen zu stehen. Nämlich nicht auf einem ganz starken Fuß, der aber letztendlich wackelig ist, sondern auf ganz vielen Füßen. Und meine Selbstsicherheit gründet sich dann auf ganz vielen Elementen. Und die kann ich tatsächlich üben, lernen und mir immer mehr zu eigen machen.
Panorama.
Jetzt Herr Dr. Deutsch, konkret zum Seminar. An wen richtet es sich? Wer ist die Zielgruppe?
Zielgruppe sind Menschen wie du und ich, die sagen, ja, warum soll ich eigentlich mit meinen Ängsten weiterhin durchs Leben gehen? Warum soll ich die nicht irgendwann mal beginnen abzubauen, zurückzulassen? Wenn ich auf den Berg gehe, dann werde ich ja auch nicht gerade einen Rucksack mitnehmen voller Steine. Dann schauen wir mal, welche Steine magst du denn jetzt wegwerfen? Und vielleicht magst du statt der Steine vielleicht das Speckbrot einpacken oder vielleicht was Vegetarisches, irgendein gutes Obst oder was mit Gemüse. Da geht's das besser auf den Berg. Naja, das ist unser Weg. Das sind die Menschen, die die Steine raushaben wollen aus ihrem Rucksack und die guten Sachen hineinpacken. Und das ist die Selbstsicherheit.
Jetzt vielleicht kurz zu den Inhalten. Ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet.
Ja, zu den Inhalten stelle ich da mal die Frage. Alle Teilnehmer stehen ja im Leben. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ist ja erfolgreich, denn wir haben es ja geschafft, so alt zu werden, wie wir eben gerade sind. Das ist ja schon viel Erfolg. Andererseits, Angst bremst uns ja. Angst bringt uns immer wieder ins Straucheln oder zumindest ins Bremsen. Wir könnten eigentlich noch viel mehr machen. Und im Seminar schauen wir diese Bremse an und entscheiden, wie können wir sie umgehen und ersetzen durch positive Punkte. Zum Beispiel, etwas, was wir uns anschauen werden, die Gesichter meiner Ängste. Sie kennen das Prinzip, nennen, genau benennen, um mich dann trennen zu können. Dann schauen wir mal an, was sind das für Ängste? Die führen zwangsläufig, führen sie immer zur Herkunftsfamilie. Ob das 20 Jahre her ist oder 50, die Kindheit wirft sehr, sehr lange Schatten, bis in die Gegenwart. Und es hat keinen Sinn, nur so äußere Maskerade zu machen, sondern da werfen wir einen Blick auch auf die Herkunftsfamilie. Wo liegt der Ursprung dieser Ängste? Dann, weiterer Punkt zu den Ängsten. Verdrängte Aspekte der eigenen Persönlichkeit. Wir stehen gerne im Licht, wir zeigen gerne, was wir gut machen, aber das andere wollen wir nicht zeigen. Aber wir wissen, als Mensch bin ich erst dann vollwertig, wenn ich alle Aspekte meiner Persönlichkeit integrieren kann, wenn ich die annehmen kann. Je mehr ich etwas verstecke, desto wilder wuchert es im Verborgenen. Und so kann es immer wachsen, sondern wuchern. Also werden wir uns auch das anschauen. Weiterer interessanter Punkt, gerade zum Thema Ängste, Selbstsicherheit, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das macht einen großen Unterschied. Wenn ich am Morgen aufstehe und sage, oh Gott, das wird heute ein schlimmer Tag, dann habe ich gute Chancen in enger Zusammenarbeit mit meinem Schutzengelein, dass der Tag tatsächlich schlecht wird. Und umgekehrt hingegen, wenn ich sage, wow, schön, die Sonne scheint oder es regnet und ich freue mich auf den heutigen Tag und ich stelle mir Fragen, wie, wen werde ich heute Interessantes kennenlernen? Wer mag mich heute? Was kann ich heute Gutes tun? Ja, da läuft der Tag ganz anders. Weitere Punkte, zum Beispiel der Umgang mit Veränderung. Stellen Sie sich vor, alle diese Menschen leben ja in einem sozialen Kontext, beruflich wie privat. Auch wenn der Ehemann sagt, sei endlich selbstsicher, ist in Wirklichkeit, will er das nicht. Denn wenn die Frau dann selbstsicherer wird, dann irritiert ihn das. Ich erinnere mich an ein wunderbares Seminar vor einigen Jahren. Das haben wir für ein großes Unternehmen gemacht, wo die Männer wollten ihre Frauen schicken oder haben ihre Frauen geschickt zu dem Seminar, nämlich mehr Selbstsicherheit im Umgang mit den Kunden. Einige Wochen später treffe ich den Chef dieses Unternehmens und da sagt er mir, ja, einmal, was hast du gemacht mit diesen Frauen? Ich habe Reklamationen bekommen. Ich scanne schnell alle Seminare der letzten oder der vergangenen Wochen, lande bei dem und sage, Reklamation, das war ja ein klasse Seminar, wir kriegen ja immer schriftliche Beurteilungen, was gibt es da zu reklamieren? Ja, sagt er, die Männer haben reklamiert. Die hatten nämlich ihre Frauen geschickt zum Seminar, mehr Selbstsicherheit im Umgang mit den Kunden, aber nicht im Umgang mit dem eigenen Mann. Also, das heißt, Angst vor Veränderung, das betrifft mein soziales Umfeld und das betrifft auch mich selbst immer wieder. Denn eigentlich, ich möchte mich zwar verändern, aber ich will auch wieder nicht. Weil Veränderung heißt was Neues und dann kommt ja schon wieder die Angst vor dem Neuen. Ach da, das werden wir uns anschauen, denn sonst ist schwierig, Ängste loslassen. Wenn ich gleichzeitig ein Teil in mir sage, nein, behalt sie beide, du bist gut gefahren damit, 20 Jahre mit diesen Ängsten, riskiere lieber nichts. die Gedankenmedizin werden wir uns anschauen. Ein weiterer Punkt. Das ist in engem Zusammenhang mit dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich kann meine Gedanken positiv beeinflussen. Das kann jeder lernen. Mit relativ einfachen Mitteln. Indem ich hergehe und statt das Negative zu sehen, mich immer wieder neu auf das Positive fixiere. Und das ist ein wunderbares Instrument zu mehr Selbstsicherheit. Denn ich bekomme das ja zurück. Altes Sprichwort heißt, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Das ist bei der Gedankenmedizin etwas sehr Wichtiges. Wenn ich positiv auf andere Menschen zugehe, dann kriege ich Positives zurück. Das stärkt mich wiederum und wieder fällt es mir leichter, nach außen Positives abzustrahlen. Sind alle glücklich. Gehört da auch etwas Hirnphysiologie dazu. Natürlich, wenn wir uns anschauen, wie funktioniert unser Gehirn, warum sind wir so gebaut, warum gibt es verdrängte Dinge, die wir so schlecht sehen, weil sie im Unterbewussten eingelagert werden. Das machen Hirnstrukturen im limbischen System, wo wir keinen direkten Zugang haben. Da Amygdala kann ich nicht direkt beeinflussen, Hippocampus kann ich nicht direkt beeinflussen, aber die regeln natürlich, was kortikal abgelegt wird, das ist jetzt fachchinesisch, was also meiner bewussten Wahrnehmung zugänglich ist und das andere nicht. Und da werden wir auch einen Blick drauf hinwerfen. Nein sagen lernen gehört auch zu den Ängsten. Und zwar nicht nur Nein sagen, wenn der Bettler an der Tür leitet, nein, ich gebe nichts, was vielen leicht fällt, sondern Nein sagen auch zu guten Arbeitskollegen, auch vielleicht zum eigenen Partner. Nein sagen, weil ich zuerst überprüfen will, will ich das jetzt tun? Passt das für mich? Vielleicht gibt es Alternativen. Denn wenn ich nur immer Ja sage aus Angst, die Zuwendung vom anderen zu verlieren, dann habe ich schon längst verloren, wie der Goethe hat gesagt. Es allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Interessante Frage, die können sich auch Sie als Hörer jetzt, wenn Sie das hören, können Sie auch mal überlegen. Was bin ich wert? Was würden Sie denn da hinschreiben? Geben Sie den Wert in Euro an? Oder auf was beruht Ihr Wert? Oder Ihre Goldkronen? Oder das Titan-Hüftgelenk? Oder die Größe des Autos? Oder welche Wohnung Sie haben? Oder wie gut Sie Ihre Kinder erzogen haben? Was bin ich wert? Weil das gehört zum Selbstwert. Da muss man auch beschäftigen damit.
Panorama.
Also einiges, was Sie da bieten, Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Herr Dr. Deutsch, jetzt vielleicht abschließend nochmal zurück zum Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl. Gibt es da natürlich auch konkrete Übungen, wie man das Selbstwertgefühl stärken kann? Haben Sie etwas parat für uns?
Ja, gibt es natürlich ganz viele und ich überlege gerade, wir sind ja da auf Sendung, was geht im Radio? Gut, ja, ich mache Ihnen ein Angebot, das ist so eine Mini-Meditation, da kann jeder mitmachen, Also wenn Sie jetzt das hören, bitte nicht beim Autofahren, dann hören Sie weg oder nehmen Sie die nächste Parkbucht. Wenn Sie es zu Hause hören, geht es dann wieder ganz leicht. Sorgen Sie dafür, dass Sie für die nächsten 2-3 Minuten ungestört sind. Machen Sie es sich bequem im Sitzen oder im Liegen. Einfach so, wie Sie sich wohlfühlen. Gut. Und nun nehmen Sie sich ein paar tiefe Atemzüge. Sie atmen durch die Nase ein und aus. Ein und aus. Sie können spüren, wie Ihre Nasenflügel beim Einatmen kühl werden und beim Ausatmen warm. Beim Einatmen kühl, beim Ausatmen warm. Beim nächsten Ausatmen lassen Sie nun Ihren Atem aus der Nase heraus über Ihre Oberlippe rieseln und über Ihre Mundwinkel, so wie warmes Wasser aus einer Dusche. So rieselt jetzt Ihr Atem über Ihre Oberlippe und hinaus zu den Mundwinkeln. Und Sie spüren, wie Ihre Oberlippe ganz warm wird und ganz weich und so wohlig entspannt. Aha. Mit dem nächsten Ausatmen rieselt Ihr Atem weiter aus der Nase heraus über Oberlippe und Mundwinkel und jetzt auch über den ganzen Mund, über die Wangen, über das ganze Gesicht. Und Sie spüren, wie Ihr Mund, Ihr ganzes Gesicht, angenehm warm wird und wunderbar entspannt. Mit jedem Atemzug, bei jedem Ausatmen rieselt Ihr Atem weiter. Aus der Nase heraus, übers Gesicht, über den Hals, über den Nacken, über die Schulter, über die Arme, über die Hände. Und überall dort, wo Sie Ihren Atem spüren, wird alles so angenehm warm und wunderbar entspannt. Ihre Schultern, die so viel getragen haben, die können jetzt loslassen unter Ihrem eigenen Atem. Ihre Hände, mit denen Sie so viel angepackt haben, diese Hände können jetzt ganz weich werden, ganz locker und loslassen. Und weiter rieselt der Atem über den Oberkörper, über den Rücken. Sie können spüren, wie auch da alles ganz weich wird, ganz warm, wie sich Ihr Brustbein öffnet, wie viel Platz die Lunge da hat zum Atmen, wie viel Platz Ihr Herz hat zum Schlagen, zum Lieben. Und der Atem rieselt weiter über den Bauch, warm und locker, über den Unterbauch, warm, locker, lebendig, über die Beine. Alles wird warm, weich und locker. Bis hinunter zu den Füßen. Und auch die Füße, die Sie so viele Jahre getragen haben, die können jetzt loslassen. Vom Scheitel bis zur Sohle und gibt Sie jetzt Ihr Atem. Ganz oben bis ganz unten. Ihr eigener Atem ist eine wärmende Glocke, eine schützende Hülle, sodass Sie jetzt eingehüllt sind in Ihrem eigenen Atem, geborgen und in Sicherheit. Und nun erlauben Sie, dass dieser Satz in Ihnen auftaucht. Ich bin, wie ich bin. Lassen Sie ihn öfters auftauchen, den Satz mehrmals, und lassen Sie ihn richtig auf der Zunge vergehen. Ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Ich bin nicht so, wie meine Schwiegermutter das gerne hätte, oder mein Nachbar, oder mein Chef, oder wie ich glaube, dass es jemand anders möchte. Nein, nein. Ich bin, wie ich bin. Das heißt nicht, dass ich mich nicht ändern kann, natürlich. Aber das heißt, dass ich grundsätzlich so sein darf, wie ich bin. Denn ich habe nur dieses eine Leben zum Leben. Und es gibt nur mich, der das leben kann. Also ist es auch richtig, so zu sein, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Gut. Holen Sie tief Luft, strecken Sie sich kräftig und öffnen Sie wieder die Augen. Und diese kleine Übung können Sie mehrmals täglich machen, mehrmals die Woche, mehrmals im Monat. Sie werden sehen, da beginnt sich schon ein klein wenig zu ändern. Denn Sie dürfen so sein, wie Sie sind. Und das ist okay.
Herr Dr. Deutsch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und vor allem für die Übung.
Danke Ihnen. Alles Gute.